Hier ist eine Sonderkurzausgabe von Eine Halbzeit mit zum Abschluss der Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Und deshalb auf der Karte heute, Ossi, die Spitzen und die Täler dieser EM. Ein kleiner Nachklapp und ein kurzer Ausblick, kann man so sagen?
Das kann man so sagen. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Es wird heute, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Das hat auch technische Gründe, auf die wir hier an dieser Stelle nicht näher eingehen wollen. Aber unterminliche natürlich, unberufliche und private. Aber das kann ich versprechen. Auch in der Kürze der Zeit sind wir vollgepackt bis unters Dach und sprechen, wie Wolf schon sagte, nicht nur über die EM, sondern wir blicken auch nach vorne und reden nochmal über Uli Hoeneß. Super Auftritt am Wochenende und über das, was in der zweiten Liga folgt, die möglicherweise einen neuen Namen bekommt.
Und wie immer gilt, besser geht nicht. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Buongiorno. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit EM-Spezial, die letzte Ausgabe. Wir feiern den Europameister. Wolf, ich grüße dich.
Grüße dich zurück. Ich grüße dich zurück.
Buongiorno, habe ich das gut gesagt?
Ja, buongiorno, ja. Man wusste sofort, was los ist.
Congratulazione, wie der Italiener sagt.
Ja.
Ja, es ist nicht so, dass ich nicht vorbereitet wäre.
It's coming Rome.
It's coming Rome, ja. Aber ein verdienter Europameister kann man
sagen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, finde ich auch.
Selten gesagt.
Dass es ein verdienter Europameister ist.
Ja, ich finde, dass man, ich habe gestern, als ich einen Kommentar vorbereitet habe, habe ich mal geguckt, wann es das letzte Mal eigentlich einen Europameister gab, den ich verdient fand oder überhaupt einen Titelträger. Und da fallen einem echt nicht so viele ein. Und bei Italien, finde ich, war es so, wenn du dir das ganze Turnier dann nochmal anschaust, vom ersten bis zum letzten Spiel. Klar hätten sie natürlich, wie es immer so ist, auch rausfliegen können. Die hatten ihr schwächeres Spiel gegen Österreich, hatten dann eins gegen Spanien, wo sie gegen Widerstände kämpfen mussten, liegen im Finale.
Sie spielen drei Verlängerungen, sie spielen zwei Elfmeterschießen, ziehen durch. Ja, also nervenstark und beste Mischung. Also und das ist eigentlich die italienische Mannschaft diejenige, die am besten für dieses Turnier steht. Dieses Turnier stand für Teamgeist, für Spirit, trotzdem auch für Qualität. Und all das hatten die Italiener in besonderem Maße. Und Mancini hat schon vorher gewusst.
Das stimmt.
Wundert euch nicht, wenn wir Europameister werden. Wir sind auf dem besten Wege.
Ja, und selbst Bonucci und Chiellini haben ja, glaube ich, im Vorfeld gesagt, als er uns das erste Mal gesagt hat, so richtet euch mal darauf ein, dass wir Europameister werden, haben die gesagt, ja, alles klar, der hat einen an der Schraube, so, ne?
Ja. Also, unser Trainer, hör ihn dir an, unser Roberto wieder, ne?
Roberto, der alte Schwätzer.
Ja, hat er wieder einen rausgehauen. Mann, lass mal das letzte Glas Rotwein weg, bitte.
Genau, Roberto, jetzt ist auch mal gut.
Er hat gedacht, die haben genau gewusst, was sie tun. Ich finde, am besten hat Roberto Martinez, der Trainer der Belgier, umschrieben, was die Italiener ausmacht und ausgemacht hat bei diesem Turnier. Man merkte ihnen an, dass sie das lieben, was sie tun. Und das trifft den Nagel auf den Kopf, weil das einfach alles mit einpreist. Und wenn du die Engländer gestern im Vergleich siehst, die haben was versucht, was auch fast geklappt hätte. Aber sie standen nicht zu 100% dahinter. Das haben wir mit Lars Stindl letzte Woche ja auch besprochen gehabt, dass sie eine wahnsinnige fußballerische Qualität auf der Bank haben und im Kader haben und man sich wundert, mit welch zweckmäßigen, ergebnisorientierten Fußball sie versuchen, durch dieses Turnier zu kommen. Und das hat sie weit getragen. Es hat ein Irgendwie-Tor gebraucht, das den Italienern den Ausgleich gebracht hat. Aber auch das, was Southgate dann im Elfmeterschießen versucht hat, war... Ja,
es war bemüht.
Ich kann es nicht verstehen. Ich bin ehrlich, ich kann es nicht verstehen.
Also klar, vielleicht noch mal einmal reingegritscht, Wolf, zu dem, was du vorher gesagt hast. Also die Geschichte mit Southgate war ja eigentlich so, er hat beim Finale alle überrascht bei der Aufstellung, ne? Hat umgestellt auf Dreier oder respektive.
Der spielt wie gegen Deutschland.
Ja, aber da hatte man jetzt nicht zwingend mit gerechnet, oder? Also ich hätte schon mit einer Viererkette gerechnet und glaube ich.
Ja, ne?
Und das hat er gemacht und ehrlicherweise ging es ja erste Halbzeit mal komplett auf, muss ich sagen.
Total,
also
total.
Das Tor fällt so, ne, dadurch. Italien fiel irgendwie nichts ein gegen diese kompakte Defensive und das hat mich auch wieder in meiner Meinung zumindest ein Stück weit bestätigt, dass ich sage, es bringt dir schon was, wenn du mit drei Innenverteidigern spielst gegen eine gute Offensive. Ne?
Naja, also erstmal wurden die Italiener überrascht. Durch diese zwei Außenverteidiger, durch die Art und Weise, wie Shaw und Trippier das gespielt haben. Und dann haben die natürlich das große Glück, dass Luke Shaw so einen Once-in-a-Lifetime-Moment hat und diesen Ball halt wirklich perfekt trifft.
Ja.
Und Donnarumma keine Chance lässt. Dann hast du nach 117 Sekunden sitzt du im Zug Richtung EM-Titel. Und dann versuchen sie es mit der Gnade dieses Tores so italienisch zu spielen wie die Italiener in dunkelsten Zeiten.
Ja, absolut.
Und das geht sehr, sehr lange gut. Sehr, 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 sehr lange gut.
Ich finde, Mancini hat dann wieder sehr gut reagiert in der zweiten Halbzeit. Ne?
Ja.
Da hast du auch wieder den Einfluss des Trainers gesehen. Es wurde ja im Vorfeld viel oft der Begriff Trainerfinale oder es sind zwei Trainermannschaften im Finale genannt. Das hat sich da so ein bisschen bestätigt, finde ich, bis hin zu dem von dir, um darauf zurückzukommen, zitierten Elfmeterschießen, wo man dann, also als die beiden Einwechslungen kamen, habe ich gedacht, puh, das macht er jetzt echt. Also er bringt jetzt Sancho und Rashford und zwei Spieler, die er im Prinzip während des ganzen Turniers außen vor gelassen hat, kaum beachtet hat.
Ja.
Und die durchaus, glaube ich, von ihrem Selbstverständnis her sich in der Startelf gesehen hätten, beide.
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist einfach fußballerische Qualität, die außen vor gelassen wurde.
Ja.
Ja, also mit der man einen anderen Fußball hätte spielen können.
Definitiv.
Ja.
Und die bringt er dann in der 119. oder 120. bei Rashford, finde ich, kann man auf die Idee kommen, weil der ist schon seit Jahr und Tag fast ein sicherer Elfmeterschütze, auch bei ManU, glaube ich, richtig?
Ja, ja.
So bei Sancho ist es dann schon eher puh und dann guckst du dir, das ist ja eigentlich immer das Spannendste, vor dem Elfmeterschießen bei den Trainern dann zu sehen, ne, wen nehmen sie jetzt?
Ich hab's gestern auch in der Übertragung gesagt, beziehungsweise angedeutet, das letzte Mal, dass Spieler so weggeguckt haben, als es um die Auswahl der Schützen ging, habe ich erlebt, Finale da Horn 2012, als Jupp Heynckes da rumgegangen ist und Menschen gefragt hat, ob sie nicht Lust und Zeit hätten, jetzt gleich mal
ob sie gerade was vorhaben.
Dann, und die Spieler schienen alle überrascht, als Southgate auf sie zukam. Wer? Ich? Was? Oh! So, also
genau so
ein Elfmeterschießen. Also so war es irgendwie. Und es waren bei Sancho und bei Rashford war es der dritte Ballkontakt
in dem Wahnsinn, Spiel. Wahnsinn, ne? Ja. Es hätte passieren können, dass die gar nicht mehr reinkommen.
Ja, auch da, ja. Wenn es die Ecke nicht noch gegeben hätte, dann wären sie gar nicht reingekommen. Und da hast du irgendwie gemerkt, da wird jetzt was versucht, was er im Kopf nicht durchgespielt hatte. Und dann nimmt der Henderson raus. Henderson hat schon mal einen Elfmeter verschossen im Elfmeterschießen gegen Kolumbien, WM 2018, was die Engländer gewonnen haben.
Stimmt.
Vielleicht hat Southgate aber auch gedacht, über den Punkt sind wir hinaus, dass wir Elfmeterschießen nicht mehr gewinnen können. Also
das Trauma haben wir abgelegt, ne?
Genau, ja, die Dämonen sind vertrieben, wir haben Deutschland geschlagen, alles geht. So. Und es hat mir so unfassbar leid getan für die drei Jungs, weil auch das, was dann danach passiert ist und über Social Media, wie viel Hass sich über diese drei Spieler ergossen hat.
Das ist echt traurig.
Es bestürzt mich jedes Mal aufs Neue und ich habe in dem Moment, wo es ist, Rashford ist einer fast so eine Art Spiritual Leader, ne? Also der
definitiv.
Hat sich während der Pandemie um freies Schulessen gekümmert, als die Regierung längst einen Haken dran hatte. Also der Kerl hat alle Preise verdient, die es gibt auf der Welt. Und die auch so die Engländer für soziales Engagement bereithalten. So, und dann der und dann Sancho. Und Sancho wird jetzt auch bei Manchester United die volle Härte zu spüren bekommen in auswärtigen Stadien.
Ja, also das Schlimme ist, genau was du sagst, ne? Man wusste es irgendwie in dem Moment, wo es passiert ist und man sich das nochmal einmal kurz vor Augen geführt hat, wusste oder ahnte man leider, was passieren wird, und als ich heute Morgen das erste Mal mal kurz so die hiesigen Medien und Portale gescannt habe, war es leider genau das passiert, was dann eben zu befürchten war, und die Jungs werden beschimpft und bepöbelt und die Familien bedroht und keine Ahnung, alles, was man nicht sehen und hören will. Es ist eine Schande, es ist wirklich eine Schande.
Auch was rund ums Stadion passiert ist, muss man ehrlich sagen. Es ist kein Ruhmesblatt, es sind immer nur ein paar.
Klar.
Aber es waren doch einige, ne?
Ja.
Da Schlägereien angezettelt und also das hat mir, das war, das die haben kein gutes Bild abgegeben, muss man sagen.
Definitiv. Und das ist schade, weil ich liebe eigentlich den, also die Engländer und den englischen Fußball und auch den Umgang damit, finde ich super, aber es hat sich wirklich da zuletzt kein gutes Bild abgezeichnet, definitiv nicht. Und deshalb finde ich, ist es irgendwie auch gut und schön und irgendwo auch gerecht, dass die Italiener das am Ende gezogen haben. Es war dann, weiß nicht, wie es bei dir war, aber hier in Hannover war Autokorso.
Ich habe es gar nicht so viel. Wir haben ja aus München übertragen im Studio. Letztlich habe ich nur zugeschickt bekommen, wie die Hamburger, die Italiener in Hamburg durchgedreht sind, wie so ein paar Italiener hier in München durchgedreht sind. Also ist da ein bisschen Autokorso. Und ich habe die Bilder aus Rom gesehen. Spektakulär. Die sind mit einem nationalen Auftrag da rein und haben ihre Mission vollumfänglich erfüllt.
Und bringen das Ding mit nach Hause, ne?
Ja.
Hast du Haus des Geldes eigentlich gesehen?
Ja.
Hast du die beiden Jungs, Chiellini und Bonucci, die erinnern mich immer ein bisschen an hier Helsinki und Moskau, oder? Ich finde die so geil. Ja. Die überragend, wie die dann auch nach dem Sieg dann da sich gegenseitig nochmal abgefeiert haben, und Bonucci, wie er das, da macht er natürlich auch noch das Tor, ne?
Ja.
Also Chiellini wirft sich im Prinzip in den Ball, also führt mit seinem Einsatz überhaupt dazu, dass zu diesem Kopfball, von wem war der noch, der dann gehalten wird, bevor Bonucci abstaubt?
Verratti.
Genau, und führt dazu, und ja, der Treffer war natürlich auch in der Phase dann enorm wichtig, weil so viele Chancen hatten die Italiener.
Nein, das meine ich nicht. Ja, also es brauchte ein Würgetor, ein Würgetor, und genau das war's, und das haben sie sich mit ihrer Beharrlichkeit am Ende auch verdient, aber es ist jetzt nicht zwingend logisch, dass so ein Tor fällt in der Phase. Aber nochmal, die Italiener haben dieses Gesamtturnier, ich fand das Spiel jetzt nicht so überragend, was sicher auch da mit dem frühen Tor halt zu tun hatte. Das heißt, die Rollen waren sehr früh, sehr klar verteilt. Ich habe eine Behalter, eine, also jetzt rein Fußball, wenn wir rein fußballerisch reden, eine wirklich höchst unterhaltsame Europameisterschaft in Erinnerung. Mit ganz vielen Toren, mit ganz viel Spektakel.
Also du findest, würdest du dem Turnier die Note gut geben?
Ja, also ja. Mit höchstem Unterhaltungswert, das muss man sagen. Und das gestern hat halt einfach von der Spannung gelebt. Ja, es war ein typisches Finale.
Typisches Finale. Lass uns noch mal so ein bisschen auf die EM allgemein blicken. Du hast gerade schon gesagt, sportlich höchst unterhaltsam, würde ich unterschreiben. Wir haben mit Lars Stindl letzte Woche schon drüber gesprochen. Politisch wie nie. Ich glaube, auch da sind wir uns einig gewesen, sagen, es gab so viele Nebenschauplätze, wie noch nie, was aber auch absehbar war, ne? Bei den Bedingungen, dass du sagst, wir ziehen das durch in 11 Ländern, Pandemie hin oder her. Die Auswirkungen werden sich vermutlich erst in den nächsten Tagen, Wochen.
Ja, aber das ist einfach pure Ignoranz. Und dadurch hat die UEFA ein Gesicht gezeigt, das wahre Gesicht möglicherweise. Und die Regenbogendiskussion geht in eine ähnliche Richtung. Und wir haben es ja auch im Rahmen dieses Podcasts schon mal gesagt, es reicht halt nicht, wenn du dir nur so ein Respekt-Patch aufs Trikot nähen lässt und dann ist nicht bereit bist, es mit Leben zu füllen. Und ich habe gestern Wembley gesehen und ich sag dir ganz ehrlich, also wo war das freie Drittel?
Ja, ich habe es nicht gesehen. Nee.
So, also da waren, glaube ich, deutlich mehr als 60.000 im Stadion.
Den Eindruck hatte ich übrigens schon gegen Deutschland, dass da deutlich mehr als 40 waren, so vom Gefühl her. Manchmal vertut man sich ja auch, aber...
Ja, lässt sich nicht beweisen, weil wir dann doch ja am Fernsehbild hängen. Aber das sah mir schon sehr, sehr voll aus.
Ja, also. Und ansonsten finde ich, also was sich definitiv mitnehmen lässt von der EM, fand ich, war Schiedsrichter, Umgang mit Videobeweis.
Ja, sehr gut.
Also, oder? Das waren, allgemein fand ich auch den Kuipers gestern übrigens sehr, sehr gut. Hat sehr viel laufen lassen, unaufgeregt und Videobeweis wirklich nur, wenn eine krasse Fehlentscheidung ist. Ich finde, das fand ich gut bei dem Turnier. Genauso wie
es ging auch relativ schnell, ne?
Also ja, genau. Insgesamt ich kann mich ja keine Szene erinnern, wo das jetzt irgendwie 5 Minuten gedauert hat, was man in der Bundesliga irgendwie gefühlt jedes Wochenende hat. Und auch die neue, also ich glaube, es war neue Auslegung ist jetzt vielleicht schon wieder zu viel gesagt, aber die Schiedsrichter wurden ja angehalten, das Handspiel wieder ein bisschen mehr wie früher zu pfeifen, ne? Sprich Absicht ja oder nein und danach zu entscheiden. Auch das kam mir so vor, als wäre es, hätte es gut getan. Ja. Oder? Hätte es nicht so viele Diskussionen um körpernahe Hand oder was es da für Begrifflichkeiten gibt.
Also was hängen bleibt so an Fehlentscheidungen oder vielleicht auch an vermeintlicher Fehlentscheidung ist halt wirklich Sterling gegen Dänemark.
Bleibe ich auch dabei, dass es eine Fehlentscheidung war. Aber auch da, eigentlich klingt jetzt ein bisschen crazy vielleicht, aber eigentlich war das auch wieder ein gutes Beispiel dafür, den Videobeweis nicht einzusetzen in dem Moment, oder?
Ja, absolut, absolut. Ja. Ich finde, der Schiri hätte ihn nicht pfeifen dürfen.
Das genau.
Makelé hätte ihn nicht pfeifen dürfen. Aber ja, Mai, das sind halt diskutable Entscheidungen. Die hattest du immer, die gab es immer und die wird es immer geben.
Weitere Erkenntnis, wenn man das so sehen will, finde ich, es gab wieder irgendwie echte Stürmer.
Ja.
Echtere Stürmer vielleicht. Ja. Wobei Kane ja auch schon fast so einen verkappten Zehner da irgendwie gespielt hat, ne?
Ja, es ist auch ein offensiver Allesfahrer, das muss man sagen. Aber ist in letzter Konsequenz ist er Mittelstürmer.
Richtig.
Hat ganz wichtige Tore in einer ganz wichtigen Phase des Turniers geschossen. Jetzt im Finale selbst nicht, aber 4 gemacht, alle 4 in der K.O.-Phase. Großartig.
Und hatte gestern, finde ich, wenig Szenen, aber wenn er das Füßchen im Spiel hatte, dann war es meist gefährlich, ne?
Ja. Der hat das 1-0 mit vorbereitet.
Richtig.
Also er spielt den Pass raus auf Trippier.
Was mir bei ihm, was neu war so ein bisschen bei Kane, fand ich dieses Fallenlassen und Lamentieren. Das ging mir ein bisschen auf die Nerven, ehrlicherweise. Ja.
Also da haben sich aber die Engländer allgemein ein bisschen verfangen. Auch durch die Sterling-Nummer gegen Dänemark, da wurde halt sehr genau drauf geguckt. Hat gestern eine Situation, also eine bauähnliche Situation gegeben, auch mit Sterling. Und da kriegt er tatsächlich, in dem Fall kriegt er ein Abwehrknie in die eigene Kniekehle. Und man sagt, pah, also man hätte sich nicht beschweren dürfen, sagt man gerne. Und die kriegen es halt aus der Nummer nicht, weil sie vorher einfach ein bisschen viel Zinnober gemacht haben. Mhm. Und zwar alle.
Ja, und das hat der Kuipers, finde ich, sehr gut im Griff gehabt.
Ja,
also der hat sich da auch nicht beeinflussen lassen und wenig Hektik zugelassen. Man kann sicherlich drüber streiten. Ich habe noch gar nicht gesehen, ob das bei den Engländern groß thematisiert wurde, ob es eine rote Karte war in der Verlängerung für den Tritt auf den Oberschenkel von Grealish.
Ja, Jorginho, ne?
Ja, wie hast du es gesehen?
Ja, also wir haben es dann auch mit unserem Schiedsrichter-Experten Patrick Ittrich besprochen und der hat gesagt, es geht um den Ball und er rutscht dann drüber. Das ist mit Gelb, mit einer sehr etwas dunkleren Gelbfärbung ausreichend geahndet. Wenn der Ball keine Rolle spielt, also wenn er einen Tick zu spät kommt, wenn er eine Hundertstel Sekunde später kommt, dann er den Ball verpasst quasi und nur den Gegenspieler trifft, dann ist es rot.
Es sieht halt in einer Zeitlupe, in der siebten Zeitlupe dann echt
Ja,
brutal aus, ne?
unfassbare Dynamik, ne?
Ja, aber der Grealish hat natürlich auch einen Oberschenkel, Junge, Junge, ey. Da kannst du meinen ganzen schmalen Körper kannst du dahinter verstecken.
Hinter dem Oberschenkel. Ich kann mich hinter Grealishs Oberschenkel
Ja,
verstecken.
also ich möchte den heute mal, also ich glaube, der hat schon einen kleinen Abdruck
Ja.
davon
Da hat
getragen.
er den ganzen Sommerurlaub, hat er da was von.
Schön jetzt,
In den dollsten Farben. Ja.
wenn er jetzt auf Mykonos irgendwo liegt, wird er sich noch mal melden, meinst du?
Ja,
Also,
ja,
aber gut,
ja.
dazu muss man auch sagen, wenn du so eine Frisur trägst, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn dein Oberschenkel ein wenig ablenkt von anderen Sachen.
Ich finde, dass du nicht in der Situation bist, dich über fremde Frisuren
Was? Das ist
auszulassen.
eine Unverschämtheit, Wolf. Ich war heute Morgen beim Friseur, wenn du es
Ist
genau
so.
wissen willst. Ja,
Ja.
es war allerdings auch an der Zeit, da bin ich bei dir. Aber man trug mir zu, dass, also ist ja in meinem Alter, das kennst du ja auch, ist es ja schön, wenn man noch, wenn die Haare noch sprießen und es nicht
Ja.
alles sich verabschieden.
Ja, aber es ist ja
Wobei,
schön, dass du noch Zeit hast, zum Friseur zu gehen.
ja, das.
Das war mir nicht gegeben. Also ich war jetzt 4 Wochen wie im Tunnel,
Gut,
bin
bei
mit
mir
dem
waren es sechs, nur um das nochmal
Eröffnungsspiel,
klar zu machen, ja.
ja, gut. Bin mit dem Eröffnungsspiel hinabgestiegen und gestern wieder ausgeworfen worden. Und genau so fühle ich mich. Ich sitze hier, trinke eiskalte Cola, was ich sonst nie mache. Ey, dann ging das. Das war so klar, dass das dann auch noch ins Elfmeterschießen
Ja,
geht. Und dann
bis zum
geht unsere
bitteren Ende.
Sendung wirklich bis 1 Uhr.
Ja.
Und du denkst dir dann, oh, es bleibt einem nichts erspart. Und dann
So
haben
ist
wir
es.
natürlich noch so einen kleinen Abschluss gehabt. Und dann kannst du auch nicht sofort pennen. Dann, ja, dann ist nach 3 Stunden die Nacht auch schon wieder vorbei.
Ist schon wieder. Neben mir
Ja.
saß ein Kollege, der hatte einen guten Spruch gestern. Ich war in der Redaktion und als der Grealish dann eingewechselt wurde, der Kollege hat jetzt nicht mehr so viele Haare und sagte dann, manchmal das ist es auch gut, wenn einem die Haare früh ausfallen, dann kommt man nicht auf dumme Gedanken. Den fand ich ziemlich gut, ehrlicherweise.
Eins sage ich dir aber, Jack Grealish ist einer, über den wir in den nächsten Jahren noch viel reden werden, weil wir noch
100%.
viel von ihm hören werden. Er wird wahrscheinlich schon diesen Sommer zu einem englischen Top-Verein wechseln und er wird in der nächsten Saison in der Champions League spielen und wird auch in der Nationalmannschaft für Furore sorgen. Auch so eine Nummer. Also super Mittelfeldspieler, warum lässt Southgate den erst so spät von der Leine?
Ja, es sind die gleichen Fragen, die Löw sich gestellt bekommen hat, die kriegt Southgate jetzt in gewissen Punkten natürlich auch gestellt. Ne? Das ist
Ja.
so. Weißt du, wer den Grealish gestern auch hart abgefeiert hat, war Uli
Na.
Hoeneß, der gestern mal wieder aufgetaucht ist, bei den Kollegen von Sport 1 im Doppelpass saß und ein Feuerwerk abbrannte.
Ja. Hatte Lust. Ja,
Er hatte
das
Lust. Ich hatte das Gefühl,
hast du es gesehen? Ich habe es nur gelesen.
ich habe es gesehen tatsächlich und hatte das Gefühl, Uli Hoeneß fand es gut, dass er mal wieder zu verschiedenen Themen gefragt wurde. Den Eindruck hatte ich. Und was dann hängen bleibt, und das fand ich so ein bisschen interessant, weil hat sich komplett geändert. Aber es ist natürlich auch dann wieder oft die Social Media Blase, die sonst, wenn Hoeneß bis vor einem Jahr vielleicht noch was gesagt hat, dann hieß es, oh, und Hoeneß, und da hat er sich was bei gedacht und das hat er sich gut überlegt und damit will er polarisieren oder auf irgendwas aufmerksam machen oder jemanden provozieren. Und jetzt ist der Reflex, der hat sich gar nichts überlegt und was erzählt er eigentlich?
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie falsch, weil, also korrigier mich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, wenn Uli Hoeneß was sagt, hat das halt immer noch Gewicht. Und das weiß
Ja,
er.
natürlich.
Ne?
Also, ja, sicher. Also, das ist ja, Interviews münden bei ihm in Schlagzeilen.
Ich meine,
Das
der hat, ja, und
hat sich
davon hat er
seit in den
gestern ungefähr
letzten,
10 geliefert.
ja, das hat sich in den letzten 50 Jahren nicht verändert.
Ja, und ich weiß nicht, er hat ja unseren geschätzten Podcast-Kollegen Toni Kroos auch ziemlich zerlegt. Also ja. die Aussagen waren ja auch an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Glaubst du, das macht er dann aus Überzeugung, weil er in dem Moment wirklich so denkt? Oder wie es ihm dann auch wieder viele unterstellen wollen, eine späte Reinwaschung der Entscheidung, dass man Kroos damals nicht gehalten
hat? Nein, also das, da ist zu viel Kalkül unterstellt. Er war eine tragende Säule in dem Film von und über Toni Kroos.
Ja.
Er war bei der Filmpremiere auch da und hat gesprochen, ganz warmherzig, wie über einen eigenen Sohn. Also da geht es jetzt nicht drum, irgendwelche Rechnungen zu begleichen. Sondern er hatte einfach ein gewisses Gefühl und das hat er zum Ausdruck gebracht.
Das ist seine Meinung, glaube ich, in dem Moment. Ne? Und
ja.
Die Meinung kann man ja auch haben. Also man kann genauso anderer Meinung sein, aber wo ich bei Hoeneß bin, ist, dass sich der Fußball natürlich, und das hat sich bei der EM extrem gezeigt, nochmal verändert hat in bei den Mannschaften, die jetzt auch weit gekommen sind. England müsste man eigentlich fast schon wieder ausklammern,
ja.
Dass die Post abging, sobald die den Ball hatten, ne?
Ja, natürlich. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass die Mannschaften einfach besser austariert waren als die und ausbalanciert waren als die Deutschen.
Mhm.
Das jetzt an einem festzumachen und sich an einem abzuarbeiten, ist glaube ich, der falsche Ansatz.
Ja, ist es auch, definitiv.
Also diese EM war darauf ausgerichtet, dass sich die deutsche Mannschaft an den Stärken des Gegners oder nach den Stärken des Gegners gerichtet hat und nicht an den eigenen Stärken. Und das ist ein grundsätzliches Problem gewesen. Und da ist dann Kroos sicher einer von 26, aber letztlich brauchst du halt einfach einen Bundestrainer, der in dem Moment, also der es vielleicht dann anders entscheidet und dann auch anders aufstellt. Also es ist ja jetzt nicht ohne Grund so, dass Toni Kroos bei Real Madrid einfach noch eine tragende Säule ist. Ja,
ja, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, über den wir uns hier auch schon die wie sagt man, die Lippen blutig geredet haben.
Die Finger wund.
Dass die dass in den Vereinen ja die meisten funktioniert haben, aber
ja.
Auch die dort eine andere Rolle teilweise gespielt haben.
Ja, natürlich die Müller-Position war nicht optimal.
Natürlich profitiert Rose von Casemiro bei Real. Ne? So. Natürlich spielt Gündogan 10 Meter weiter vorne.
Und der profitiert auch von Modric.
Ja. Ja.
Also die haben ja jetzt, Modric würde jeder sagen, hat ein fantastisches Turnier gespielt mit Kroatien. Ja, hat er.
Ja.
Auch mit seinen 6,37. Und das Dreier-Mittelfeld bei Real Madrid heißt Modric, Kroos, Casemiro. So wird es auch im nächsten Jahr heißen.
Ja. Punkt. Ja. Punkt.
Punkt. Ja.
Ja. Genau. Mehr muss er eigentlich gar nicht sagen. Was bleibt für dich sonst noch hängen? Oder lass uns doch vielleicht nochmal einen Blick nach vorne wagen. Also wir, vielleicht das einmal nochmal vorweg gesagt, wir setzen am kommenden Donnerstag einmal aus.
Ja. Müssen nicht, kann ich. Ich bin in Leipzig.
Wolf ist in Leipzig. Sag mal kurz, was du da machst.
Sommerspiele der Stars.
Logisch.
Ja, es ist am Freitag und am Samstag sind Sommerspiele der Stars in RTL.
Also ist das so mit so, wie heißt denn das nochmal? Hier so Schmierseife, Fußball und
solche Geschichten? Nein. Es sind original olympische Sportarten.
Ach echt? Also richtig ja. So ja. Speerwerfen ja. Und Stabhochsprung und ja, Hammerwerfen? Also
da, die jetzt nicht, aber
andere. Aber alles andere.
Klettern und Tischtennis und Ringen und Schwimmen, Bahnrad, Kanu ist glaube ich dabei.
Oh, Bahnrad, also, da könnte ich auch noch was zu beitragen. Das hatte ich auch. Nur, dass ja. nur mal kurz erwähnt ist. Ja. Ich hatte einen Bahnradkurs, 2 Semester.
So, und da nehmen Prominente daran teil.
Sag mal ein paar Namen.
David Odonko ist, glaube ich, dabei. Kevin Großkreuz, Thorsten Legert, Pommes Hens.
Oh ja.
Evil Jarrett.
Ja.
Sandy Meyer-Wölden. So, so. Also.
Und du bist quasi derjenige, der das Ganze ein bisschen noch sexier macht.
Genau. Genau. Versucht da noch zusätzlich den Vogel abzuschießen.
Wirst du dich auch ausprobieren an der
anderen? Nee. Ich bin reiner, wie sagt man, Zeremonienmeister.
Du schwingst das Zepter sozusagen.
Ich schwing das Zepter, ja.
Ja, Zepter. Ja, sehr schön.
Freitagabend, Samstagabend ab 20.15 Uhr, ja.
Und wir melden uns dann an dieser Stelle wieder am 23., also ja. Ist das richtig? Nein, Entschuldigung, am 22. Das heißt wieder donnerstags wie üblich ab 18 Uhr und dann mit einem sogenannten Zweitligaspezial, weil, wie ihr alle wisst, geht es in die spannendste, die beste zweite Liga aller Zeiten. Die war sie schon oft, aber im nächsten Jahr ist es sie wirklich oder in der kommenden Saison.
Allerbeste zweite Liga aller Zeiten.
Ist es vielleicht sogar, die sollten noch mal drüber nachdenken, ob sie die nicht umbenennen in die besser geht nicht zweite Liga.
Ja, die besser geht nicht Liga.
Ja, es wird wirklich so. Und ich finde es auch geil, dass wir uns dann ausschließlich mal Clubs widmen, über die wir noch nie gesprochen haben. Also Schalke zum Beispiel, HSV. Ja,
ich mache am Freitag, den 23. Für Sat.1 das große Comeback von RAN Bundesliga, Schalke gegen HSV. Also wir fliegen es ganz hoch an.
Das ist der Freitag, ist das Auftaktspiel. Ja, das ist krass. Also es ist wirklich, wirklich krass. Und dass es ein Zweitliga-Auftaktspiel mit dieser Konstellation gibt, hätte man irgendwie auch nicht gedacht, ne? Vor noch nicht allzu
noch vor ein paar Monaten hätte man es nicht gedacht.
Ja, die Frage ist, also das finde ich, das erwarte ich auch von dir, Wolf, und ich glaube, das erwartet auch unsere Community, unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, dass du auf jeden Fall bis dahin aufklärst, ob und wo sich Roberto Di Matteo auf.
Ja, das war. Ich hoffe, er ist im Stadion. Er ist als Ehrengast, sicher da, weil ich meine, die Loge hat er ja. Also
das stand ja, stimmt. Da,
hat er ja immer noch.
Stimmt, die hat er immer noch.
Die war ihm auf Lebenszeit geschenkt worden.
Aber
er kommt halt von der Insel.
Nee, er kommt von der Insel mit braun gebrannt vermutlich.
Kommt er nicht mehr weg. Also,
er kommt nicht weg.
Ob er sich dann so eine Zweitliga-Rutsche anguckt.
So einen guten Kick.
Ich glaube eher nein.
Vielleicht guckt das dann bei euch auf RAN.
Aber vielleicht schließt er noch einen Beratervertrag mit dem englischen Fußballverband ab, um das mit den Elfmeterschützen nochmal, sagen wir mal, in die richtige Ordnung zu bringen.
Ja, also er hat's gezeigt, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Genau so ist es. Genau, das ist ein reiner Champions-League-Sieger.
Und wie gesagt, wir werden über diese zweite Liga, über die besser geht nicht zweite Liga sprechen. Am nächsten Donnerstag, 22. ab 18 Uhr. Bis dahin, Wolf, wünsche ich dir viel Spaß bei dem im Sommerhaus der Stars.
Nein, es ist nicht das Sommerhaus der Stars. Es sind die Sommerspiele der Stars.
Ah, okay, sorry. Dann nehme ich das zurück. Auf jeden Fall, sieh zu, dass du dich nicht verletzt, dass du dir keinen Sonnenbrand holst. Ja. Und wir hören uns dann zum Zweitligastart wieder. Es war eine tolle EM. Es hat mir auch mit dir große Freude bereitet. Wir werden uns jetzt 10 Tage nicht hören, Wolf. Das ist fast schon wie eine Trennung.
Schreib mir doch mal eine Ansichtskarte.
Nee, du, aus Leipzig. Ich bin ja zu Hause. Also. Weil ich habe jetzt tatsächlich auch ein paar Tage frei und werde mich mal um meine Familie und unser Haus kümmern und und so weiter. Was man so macht, wenn man frei hat.
Ja.
Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Die EM, wir haben es hoffentlich ein bisschen unterhaltsamer und noch kurzweiliger machen können. Auch ihr bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und wir hören uns wieder am 22.
Yes, Sir. Sportlich bleiben. Alles Gute. Ciao, ciao. Don't.